Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath.
Du möchtest Teil von Europas größter Veranstaltung für nachhaltige Innovationen in Unternehmen sein? Dann sei am 30. und 31. Oktober beim Impact Festival in der Messe Frankfurt dabei und treffe die wichtigsten Akteure und Innovatoren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Mit dem Code IMPACTTALK15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticketshop. Mein Name ist Mara Steinbrenner, ich bin Projektleiterin des Impact Festivals und wir freuen uns schon unglaublich auf dich. In diesem Sinne, let's cut the bullshit and accelerate green transformation.
Herzlich willkommen beim Payment und Banking Fintech Podcast. Heute haben wir jemanden bei uns im Podcast, den wir noch nie im Podcast direkt hatten, aber über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben, weil seine Firma, seine Produkte Lösungen sind oder eine Lösung darstellt für andere Fintechs, für andere Unternehmen. Und deshalb freue ich mich heute, das musst du mir gleich nochmal sagen, Even von Evergreen dazu haben. Ist das die richtige Aussprache oder liege ich gerade falsch?
Ja, das passt. Even und Evergreen ist beides richtig.
Wunderbar. Hallo Even. Magst du uns ein bisschen was sagen? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht dann irgendwie auch schnell oder so lange, wie du magst, den Schwenk auch zu machen Richtung Evergreen, was ihr tut?
Ja, sehr gern. Ich bin CEO und auch Gründer von Evergreen. Mein Hintergrund ist das Asset Management, Portfolio Management. Ich habe also ganz klassisch gelernt im Diplomstudiengang BWL und habe dann 2002 beim Bankhaus Metzler angefangen im Asset Management und dort gemeinsam mit Kollegen den quantitativen Bereich aufgebaut. Das heißt, wir haben quantitative Methoden angewandt, um institutionelle Portfolios zu managen. Das war auch sehr erfolgreich für Metzler. Die Abteilung gibt es bis heute noch, auch wenn ich nicht mehr dort bin. War eine extrem spannende Zeit. Ich habe dort ein super Netzwerk natürlich auch aufgebaut, was sehr wichtig war dann auch für die Gründung von Evergreen. Also im Prinzip ein alter Hase, wie man so schön sagt, im Asset Management. Ich habe das Ganze dann auch noch mit 3 Kollegen im Bankhaus Lampe im Asset Management dort aufgebaut, auch den quantitativen Bereich. Und 2018 dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, wie man so schön sagt, und den eigenen Asset Manager bzw. das eigene Wealth Management Fintech gegründet. Und das ist der Punkt, wo ich heute angekommen bin.
Super spannend. Also du kommst aus der Industrie, bist der Industrie treu geblieben, hast das einfach so an 2 traditionellen Stellen gelernt und dann gesagt, okay, das kann ich irgendwie anders, das kann ich besser, das kann ich möglicherweise in einem anderen Umfeld machen. Magst du möglicherweise den Hörerinnen und Hörern ganz kurz sagen, was das quantitative Asset Management ist oder was das Quantitative ist, was du gerade beschrieben hast? Also was beschreibt Asset Management damit oder was stellt das dar?
Ja, quantitatives Asset Management beschreibt ein systematisches Vorgehen, lässt sich auch grob abgrenzen vom diskretionären Asset Management. Also klassischerweise, wenn man an Aktientrading oder Aktieninvestments oder ganz generell Investments denkt, dann denkt man an Prognosen, Forecasts, wo gehen die Zinsen hin, wo gehen die Aktienkurse hin, wie entwickeln sich Gewinne bei den Unternehmen. Und im quantitativen Bereich geht man davon aus, dass man das eigentlich gar nicht vorhersehen kann, dass man gar nicht weiß, was passieren wird. Und die Annahme, die trifft auch häufig so zu, würde ich mal behaupten. Und im quantitativen Bereich geht es dann eher darum, Risiken zu quantifizieren, die in Ertragsmöglichkeiten, in Ertragskorridoren einzuarbeiten und dort ja über eine Portfoliokonstruktion oder auch über ein dynamisches Asset Management dann Vorteile bei der Risiko-Ertragsrelation von Portfolios herzustellen und das eben auf eine systematische, man könnte auch sagen mathematische, statistische Art und Weise und das dann möglichst prognosefrei, also ohne Annahmen, was so die Zukunft angeht.
Wenn du das mal so anguckst auf die Asset-Klassen, die man so hat im Asset Management, dann ist das ja wahrscheinlich noch aktives Portfolio-Management wahrscheinlich, ne? Also nicht so ganz klassisch, sondern irgendwo wahrscheinlich zwischen dem und dem, was möglicherweise heute viele unter ETF beschreiben. Oder ist es eine falsche Einordnung?
Es kommt dem schon ganz nah. Es ist eine Kombination aus passivem Investment und dynamischer Risikoallokation, so würde ich das mal sagen. Das bedeutet, die Assetklassen sind im quantitativen Management häufig auch passiv dargestellt, entweder über ETFs oder auch über Futures. Im institutionellen Bereich macht man das eher über Future-Kontrakte, weil die nochmal deutlich liquider und auch günstiger sind als ETFs. Und dann versucht man, Risiken zu variieren, indem man die Asset-Allokation variiert. Also mal mehr Asset-Klasse Aktien, mal mehr Asset-Klasse Renten, vielleicht mal mehr Cash. Also eine variable Asset-Allokation, und zwar mit passiven Anlageklassen. Und deswegen diese Mischung aus aktiv und passiv mit dem Ziel, ja, Risiken besser zu koordinieren.
Aber es ist immer ein Mensch dabei, ne? Also das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zu dem, was wahrscheinlich ansonsten der ETF ausmacht, wenn ich den mal so ganz in die andere Ecke von dem, was wir gerade besprochen haben, schicke, ja?
Ja, unbedingt. Also es ist viel, viel Computer, viel Rechenleistung dabei, aber am Ende ist es auch der Mensch, der dann die letztendlich auch Entscheidungshoheit hat, wird etwas umgesetzt oder nicht. Mhm.
Wahrscheinlich sind wir jetzt gerade schon so ein bisschen in die Nerd-Ecke abgetaucht unter so zwei Menschen, die ein bisschen was, also ich wenig, du sehr viel vom Asset Management verstehe. Sag mal ganz kurz, was macht ihr als Evergreen? Du hast ein bisschen gesagt, wo du herkommst, Bankhaus Metzler, Lampe und jetzt selber gegründet 2018. Was macht ihr als Evergreen? Also was seid ihr und was tut ihr?
Also Evergreen ist ein Fintech-Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben eine unglaublich starke Basis im Fin-Bereich, also im Finanzbereich, mit sehr viel erfahrenen Spielern. Der Jan Böhm ist ja jetzt dazugekommen als CFO. Das heißt, wir haben eine sehr starke, fundamental finanzmarktorientierte Basis und haben das mit einem innovativen Tech-Ansatz kombiniert. Unser Ziel ist es, über eine Schnittstelle, also wir sind API-Anbieter, über eine Schnittstelle das ganze Thema Wealth Management und Digital Advisory zu effizient zu gestalten und implementierbar in die, ja, in die Produkte und die Auftritte anderer zu machen. Das ist so die Basis. Also Wealth Management und Digital Advisory als Schnittstelle, um das Ganze für andere auch erlebbar zu machen.
Also das heißt, ihr seid ein B2B-Player, also ihr bietet eure Dienstleistungen, eure Tech-Dienstleistungen plus wahrscheinlich das, was du gerade beschrieben hast, mit dem, was der Mensch tut, anderen an, sodass sie das in ihre Produkte integrieren können. Gib uns mal ein Beispiel, wer macht das?
Also einer unserer ersten Partner war die Forget Finance, von dem Coin und dem Jurek gegründet. Die machen einen sehr holistischen Ansatz, wenn es um digitale Beratung, digitales Advisory geht. Leute haben ein Einkommen, wissen nicht, wie sie es aufteilen sollen in Notgroschen und in langfristige Altersvorsorge und so weiter. Und wir stellen im Prinzip den kompletten Abwicklungsrahmen und auch den kompletten Wealth Management Rahmen im Hintergrund zur Verfügung. Also stellen Portfolios zusammen, die rebalanced werden, die auch Risikoanalyse und Risikoauswertung folgen. Und bis hin zur Abwicklung, also zum Transaktionsteil, der dazukommt, und auch dem Advisory-Teil. Das bedeutet, wenn es um Kundenanalyse geht, Einordnung, Zielmatch mit den entsprechenden Strategien und Produkten, das ist alles die API bis hin zum rechtlichen Rahmen. Das bedeutet, wir sind ja als beaufsichtigtes Unternehmen nach § 15 WPIG lizenziert durch die Aufsicht. Was das Ganze noch abrundet, sind dann eben auch eigene Asset-Management-Produkte. Also nicht nur die Zusammenstellung von Portfolios und des Advisory in der Digitalisierung, sondern auch die Kreation von Publikumsfonds. Das heißt, es gibt auch eine ganze Reihe Evergreen-Publikumsfonds, die nach den Wünschen unserer Partner gemanagt und zusammengestellt werden. Tomorrow Bank ist zum Beispiel ein sehr berühmter Partner von uns, für die managen wir den Tomorrow Fonds, um ein Beispiel zu nennen. Also komplett abgerundet Wealth Management im digitalen Raum, so könnte man es sagen.
Und wenn du mal kurz auf das Thema Forget Finance guckst und du sagst, da sind Kunden, die wollen vom Notgroschen bis dahin irgendwas haben, was tun die dann mit euch? Also legen die dann in ein Portfolio oder in ein Depot ein Publikumsfonds, den du vorher aufgelegt hast, oder machst du etwas ganz Individuelles? Machst du im Grunde genommen so etwas wie Family Office für jedermann, oder was tust du da?
Ja, ich sag mal, als API-Anbieter haben wir dort, sag mal, nur die Hälfte des Einflusses. Am Ende bestimmt das in dem Fall Forget Finance, wie deren Geschäftsmodell aussieht. Was ist das Ziel der Forget Finance-Kunden? Was wollen die erreichen? Wie weit geht der Beratungsprozess? Und welche Produkte benötigt Forget Finance, um alle Risikocluster und alle Zielcluster der eigenen Kunden abzubilden? Und das können dann drei Portfolios sein, bestehend aus verschiedenen Fonds oder Indexfonds oder aktiven Fonds. Das können aber auch 1000 Strategien sein, um das noch nuancierter darzustellen, ne? Mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie streng soll das sein, Nachhaltigkeitspräferenz, die abgefragt wird. Und das liegt dann aber im Prinzip an unserem Partner API-Partner. Es gibt ein Produktpartner, die haben dann zum Beispiel nur für die Zinsanlage Geldmarktportfolio, um dort 3,5% zu kassieren oder halt in der vollen Komplexität viele, viele Strategien und die Diversität in den Portfoliostrukturen, die bestimmt tatsächlich unser B2B-Partner. Das hängt dann voll davon ab, was ist das Ziel. Ja, und wir machen neben diesem reinen technischen Teil auch die Beratung als Asset Manager und sagen, okay, wenn das deine Kundenstruktur ist und du möchtest diese nuancierten Portfolios bieten, dann bauen wir dir die als Vorschlag zusammen oder du gibst uns ganz klare Vorgaben und sagst hier, weiß nicht, 50% MSCI Welt hedged in Euro und dann noch dies und das und dann sind das eben deine Portfolios, aber das sagt uns dann der Partner.
Entschuldige. Und sag mal, wie individualisiert ist das dann? Also ist es so vergleichbar, wie ich mir das vorstellen konnte, mit den Robo-Advisern, die ja so vor 5, 8 Jahren mal da waren, dass man sagt, ich habe 3, 4, 5 Kundenklassifizierungen. Du hast gerade gesagt, es kann ganz viele sein, aber nochmal auf das Forget Finance-Beispiel zu kommen, hat dann wirklich jeder Kunde was Individuelles? Oder sagst du, klar, Forget Finance sucht sich 3, 4, 5, 6, 7 Produkte bei mir aus und gibt die dann den Kunden weiter? Also wie individuell ist das Ganze?
Im Forget Finance Fall sind das, glaube ich, zwischen 30 und 40 Portfolios, die man wählen kann. Theoretisch hätte im Forget Finance, jetzt wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, und ich mache auch gerne für Forget Finance Werbung, ist ja auch eng befreundet, theoretisch können das auch 1000 oder mehr Portfolios sein.
Und das macht für dich keinen Unterschied, also einfach in der Abwicklung dahinter?
Das macht für uns absolut keinen Unterschied, weil das die Portfolio-Zusammenstellung und dann auch die Abwicklung, die dann folgt, wenn der Kunde auf Einzahlen oder Auszahlen oder Umschichten klickt, das ist alles voll automatisiert. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dann verschiedene Töpfe zu definieren. Den Notgroschen hatten wir schon angesprochen, an verschiedene Sparziele. Das können unendlich viele Sparziele sein, die auch unendlich viele Strategien beherbergen, je nach entsprechendem Ziel. Und das macht für uns in der Abwicklung überhaupt keinen Unterschied.
Aber du machst nicht jedes Mal einen Fonds dahinter, sondern das ist einfach sozusagen wirklich das Portfolio, was du hast. Und das liegt dann in irgendeinem Portfolio, auf das du Zugriff hast. Im Grunde genommen ist es sozusagen so eine Art Portfolio-Management, was du für den Kunden machst, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Und okay, verstanden. Und sag mal, bei welcher Bank läuft das dann im Hintergrund? Du bist ja nicht selber Bank. Du hast gerade zwar gesagt, ihr seid reguliert und als Asset Manager reguliert, aber ihr seid ja nicht wirklich depotführende Stelle oder Verwahrer oder sowas, ne? Sondern das ist dann wahrscheinlich wieder bei jemandem anderen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht, ich komme ja aus dem Bereich, also Abwicklung, Depotführung ist ja ein Commodity und auch ein niedrigmargiges und trotzdem aufwendiges Geschäft, weil jeder was anderes will. Wir nutzen da die DAB als Tochter der BNP Paribas, sind aber Schnittstellen offen. Das bedeutet, wir können auch einen von den modernen Custodians, die es ja jetzt auch gibt, mit anbinden.
Also oder eine Upwest oder sowas oder was meinst du?
Ganz genau, ja, Lemon Markets oder Upwest. Das ist im Prinzip für uns irrelevant. Wir suchen einen, der möglichst digital agiert. Sicherlich gibt es da noch Luft nach oben jetzt bei einer DAB. Aber trotzdem kann ich sagen, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mittlerweile mit der DAB, sind dort aber Schnittstellen offen. Das heißt, wir sind auch bestrebt, das Ganze ein bisschen stärker aufzufächern, um dort auch mehr Angebot zu bieten. Die DAB hat ihre Stärken und es gibt aber auch andere Player, die woanders auch ihre Stärken haben, gerade wenn man vielleicht so in den internationaleren Raum schaut.
Und wenn du jetzt auf die, du hast gerade Lemon Markets, Upwest hatte ich genannt, sind das für dich Wettbewerber oder sind das für dich Partner?
Das sind für uns potenziell Partner. Also sie sind im Prinzip eine Alternative zur DAB, ja, was die Abwicklung und die Depotführung angeht. Das wäre ein Punkt. Sie wären für uns auch potenzieller Partner, wenn die sagen, wir möchten neben dem reinen transaktionsbasierten Abwicklungsgeschäft, was sie ja primär verfolgen, für, ich sag mal, DIY-Kunden, die selber sagen, ich kaufe jetzt Aktie A und Fonds B, wenn die jetzt sagen, wir möchten das Ganze um das Wealth Management und Portfolio Management ergänzen und auch entsprechende Portfolio- oder Portfoliostrategien zur Verfügung stellen, die dann automatisiert gemanagt werden, dann könnte man sagen, wir partnern da und ergänzen dann das Angebot der reinen Abwicklung mit dem lizenzrechtlichen Rahmen und mit dem Schnittstellenrahmen.
Ich frage deshalb, weil ich das irgendwie so verstanden hatte, dass jetzt die Kooperation zwischen zum Beispiel Upwest und Raisin in diese Richtung geht, dass man dort halt auch in die Richtung geht, dass man sagt, okay, ich mache dahinter auch ein Portfolio-Management und dass Upwest also auch in diese Richtung geht.
Ja, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Raisin.dot immer noch stellt den vermögensverwaltenden Teil, Upvest den Abwicklungsteil. Und wir werden im Prinzip die Kombination aus diesen beiden Services als API für Dritte, die eben diese, ja, kuratierten Strategien oder was auch immer gerne haben wollten.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt auch eigene Publikumsfonds und ich war natürlich auch im Vorfeld unseres Podcasts auch mal kurz auf eurer Webseite. Das heißt, ich kann ja auch von euch Strategien kaufen. Also einfach ein, wie du es gerade schon gesagt hast, ein Publikumsfonds. Das heißt, du bist irgendwie auch eine B2C-Company oder ist das einfach nur für dich so eine Art Schaufenster, wo du sagst, das muss ich mal da hinstellen, das ist das Produkt, was ich auch den Kunden zeigen muss und die müssen möglicherweise auch irgendwo den Prospekt und sowas angucken oder was hast du dazu im Kopf?
Ja, das ist richtig. Also vielleicht zweigeteilte Antwort. Die eigenen Publikumsfonds, die kann man tatsächlich überall kaufen, aber wir haben jetzt nicht die B2C-Retail-Vertriebskraft, dass wir jetzt wirklich krass in den Retail-Vertrieb einsteigen könnten. Das bedeutet, wir bieten diese Fonds an im Rahmen der API. Was das Asset Management angeht, spezialisieren wir uns auf den Nachhaltigkeitsbereich, also alles Artikel 8, Artikel 9. Und wir haben so ein bisschen natürlich den Bias zu sagen, also wenn ihr nachhaltige Strategien anbieten wollt, guckt euch mal die Evergreen-Fonds an. Gibt es das ein oder andere, den ein oder anderen Vorteil. Ansonsten sind die Fonds, die wir managen, dann ja, Auftragsfonds, wie jetzt bei Tomorrow, die dann explizit sagen, also mir reicht es jetzt nicht, ein Portfolio zusammenzustellen, was aus nachhaltigen ETFs A bis Z besteht, sondern ich möchte da meinen Namen drauf haben, ich möchte da meine Handschrift drauf haben, ich möchte auch bestimmen, wie die Anlagerichtlinien aussehen in dem Tomorrow-Fonds. Das ist im Prinzip so die höchste oder intensivste Form der Zusammenarbeit, wenn es dann wirklich um die eigene Produktkreation geht. Ansonsten haben wir auf unserer Retail-Seite das als Showcase, die evergreen.de, um so ein bisschen zu zeigen, was man alles machen kann im eigenen Framework, wie sowas aussehen kann, ja, mit verschiedenen Strategien, mit verschiedenen Pockets und so weiter, dass man sich einfach mal anschauen kann und ja.
Und das Ding kaufen kann ich dann einfach sozusagen bei allen da, wo Publikumsfonds im Schaufenster stehen. Also keine Ahnung, bei den Sparkassen oder wo ja. Kriege ich, weil das ist ja kein Exchange-Traded Fund, also ich kann ihn ja nicht an der Börse kaufen, sondern wahrscheinlich muss er ja irgendwo gelistet sein, ne?
Ja, die sind eigentlich mittlerweile bei fast allen ja, Depotanbietern gelistet, bei, weiß nicht, Comdirect, ING, ich glaube auch bei den Brokern, bei Trade Republic oder ganz normal bei der Sparkasse. Also was die Fonds angeht, die unterscheiden sich jetzt vom rechtlichen Konstrukt nicht von einem Deka-Fonds oder von einem Fidelity-Fonds. Ganz normale Publikumsfonds bei der KVG über die Depotbank handelbar. Wir hatten die auch mal an der Börse, aber ja, wenn man keinen fleißigen Market Maker hat, um jetzt Publikumsfonds an der Börse handeln zu lassen, dann hat man meist große Spreads und dann macht es für die Leute dann auch wenig Sinn, die über die Börse zu kaufen. Dann gibt man einfach die Order über den Broker oder die Depotbank bei der KVG auf und bekommt dann halt auch den, sagen wir mal, den richtigen Preis, die richtige Bewertung, den richtigen NAV. Und ja, deswegen haben wir den wieder von der Börse genommen. Das heißt, das sind keine ETF. Also das, was wir managen, die Evergreen-Fonds, sind keine ETF. Das sind ganz normale Publikumsfonds.
Und was steht da für ein Preisschild drauf? Ich meine, wir haben ja immer auch die Frage nach Preis und nach Performance. Das ist ja immer die Frage bei Fonds, ne? Also wie entwickeln sich eure Fonds und welche Preisschilder hast du typischerweise drauf? Weil das ist ja etwas, was wir jetzt gelernt haben bei den Self-Advisern, dass es mittlerweile sehr, sehr günstig geworden ist in dem ETF-Umfeld. Was du ja machst, ist aber halt mehr. Du hast ja sozusagen ein Premium und dafür würdest du ja wahrscheinlich auch bezahlt werden, oder?
Ja, was die Publikumsfonds angeht, die, sagen wir mal, so ein bisschen abseits sind, jetzt mit der API jetzt erstmal nichts zu tun haben oder ja, eigentlich nichts zu tun haben. Diese Publikumsfonds, die sind im Nachhaltigkeitsbereich, glaube ich, sehr wettbewerbsfähig, gepriced mit 0,59 bzw. 0,79% Total Expense Ratio, ist für aktiv gemanagte Artikel 9 Fonds, ich glaube, am aller untersten Ende der Preisspanne.
Ja.
Ja, und ja, die Performance ist unterschiedlich. Also wir haben einen Artikel 9 Bondfonds, also Anleihenfonds, der entwickelt sich wie ein Bondindex. Ja. Unser Aktienfonds entwickelt sich ungefähr so wie so ein MSCI Welt Aktienindex. Also ich glaube, letztes Jahr plus 24%, dieses Jahr auch einen All-Time-High nach dem anderen, was ja nicht so schwer ist im aktuellen Umfeld, muss man ehrlich sagen. Das bedeutet, die folgen eigentlich eher einem passiven Ertragspfad, so wie man das auch von einem ETF erwarten würde, sind in der Kostenquote ein kleines Stückchen höher, weil die tatsächlich auch ein Stück weit aufwendiger zu managen sind in diesem Artikel 9 Framework. Wir müssen dort eben auch eine Titelselektion betreiben und dann trotzdem in der Portfoliokonstruktion darauf achten, dass es trotzdem möglichst indexnahe Performance am Ende ist. Also das ist nicht ganz so trivial. Das bedeutet, wir versuchen möglichst nachhaltig, aber trotzdem möglichst indexnah, weil wir das Gefühl haben, dass wenn diese beiden Dinge, Nachhaltigkeit und Index-Performance, möglichst Hand in Hand gehen, dass man damit auch im Nachhaltigkeitsbereich dann am Ende die besten Chancen hat. Weil auch nachhaltig orientierte Anleger oder Anlegerinnen, die möchten auch kein Geld verlieren. Und ja, deswegen sehr indexnah.
Okay. Und Performance halt auch sozusagen indexnah, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Sag mal, ja. Jetzt sagst du, das eine ist so Schaufensterprodukt, das andere ist, dass du versuchst, Fintechs und sowas von euch zu überzeugen. Das ist ja immer so ein bisschen eine Wette auf bestimmte Partner. Wie gelingt dir die richtige Auswahl an Partnern? Also, dass du sagst, irgendwie der Tomorrow ist ein Partner oder halt Forget Finance. Wie findest du die richtigen? Und ist das leicht oder ist es schwer in Deutschland, die richtigen Partner für sowas zu finden?
Die Zielgruppe für sowas ist relativ groß, weil das Angebot an, sag mal, an Investmentprodukten, die jetzt über das reine Vermitteln von Fonds hinausgeht, ist jetzt nicht so riesig. Das Feld ist ja auch noch komplett dominiert von den klassischen Anbietern, von Sparkassen, von Volksbanken, von den unabhängigen Finanzberatern, den ganzen IFAs oder einer DVAG oder wie die alle heißen. Was wir jetzt im Digitalisierungs- und Online-Bereich primär gesehen haben, ist ja dieses ganze Thema DIY-Abwicklung, ich kaufe eine Aktie, ich kaufe ein ETF und das ganze Thema Education, dass man sagt, man möchte die Menschen dazu bewegen, selbst Aktien zu kaufen, selbst einen ETF-Sparplan anzulegen und so weiter. Und ein wichtiger Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es viele Menschen oder die Mehrheit der Menschen immer noch gibt, die sich jetzt auch gar nicht dafür interessieren, die auch gar nicht educated werden wollen, wenn man mal ehrlich ist, ja. Also nicht jeder, der gerne Kuchen isst, möchte wissen, wie man den backt, ja. Und so ist es, glaube ich, auch im Finanzenbereich. Viele Leute möchten damit auch wenig zu tun haben. Für viele ist es einfach langweilig. Und wenn ich die letzten Statistiken mir anschaue, sind das deutlich über 80, eher 85%, die eben nicht sich damit beschäftigen wollen und in ETFs investieren wollen, sondern die klassisch dann zur Sparkasse oder zum Berater gehen und der erzählt einem dann irgendwas und dann habe ich dann noch irgendeinen Fonds oder irgendein Portfolio. Deswegen glaube ich, dass da viel, viel Luft ist. Also unsere Kunden und unsere Zielgruppe sind ja nicht nur die Fintechs. Wir haben gerade eine Vereinbarung geschlossen mit einem großen Energieversorger, der eine Kombination aus einem Stromvertrag und Ansparsumme zur Verfügung stellen möchte, um so eine Art Flatrate-Strom zur Verfügung zu stellen, wo dann aus dem Angesparten dann auch Überzahlungen gezahlt werden und so weiter. Oder die ganzen Neobanken, ja, die jetzt natürlich im Trading erstmal unterwegs sind und im Girobereich und im Kreditkartenbereich. Aber das Thema Wealth Management und Advisory findet ja bei den meisten Neobanken noch überhaupt nicht statt. Ich glaube, Revolut hat jetzt was gestartet, was auch in diesen Bereich geht. N26 ist jetzt beim Trading angelangt. Auch dort fehlt ich nenne es mal vierte Säule, Wealth Management für Leute, die nicht wissen, was sie kaufen sollen. Und für die Versicherer ist das, gerade die digitalaffinen Versicherer, es war schon immer diese Frage nach den Ablaufleistungen von Sicherungsprodukten, wenn die Leute dann einmal die Lebensversicherung ausbezahlt bekommen und dann abziehen.
Was passiert dann, ne?
Was passiert dann? Und wenn man dort ein Wealth-Management-Produkt hinterlegen kann, wo ich mit einem Knopfdruck dann eben nicht auszahle, sondern weiter investiere in moderat Risiko oder ohne Risiko im Zinsbereich und so weiter, dann ist das genauso eine Zielgruppe. Bis hin zu einem Asset Manager. Du erinnerst dich, Vanguard hatte ja auch mal in Deutschland
den Versuch
gestartet. Und die Frage ist, warum müssen die das Ganze neu bauen? Warum greifen die nicht auf eine API zurück, die dieses ganze Thema für den Asset Manager abwickelt und dann dort kuratierte Portfolios oder Strategien zur Verfügung stellt und dann die eigene Produktpalette über so ein Angebot leverage? Und da gibt es ja auch viele Asset Manager, für die das weiterhin interessant sein könnte mit einem eigenen Angebot, aber nicht mit diesem Aufwand, den Vanguard betrieben hat, vielleicht so einen Markteintritt zu realisieren.
Ja, das ist, glaube ich, vor allen Dingen einer reich geworden, das war BCG dahinter, ne? Die, glaube ich, das Company Building dafür gemacht
hat. Ja, sagt man, ja.
Sagt man so, ne? Eben, wenn du davon sprichst und was ihr da tut, dann ist das ja, folgt das ja, scheint das nicht nur scheint, sondern so wie du es beschreibst, einem Plan zu folgen. Wo wollt ihr hin? Also wo geht die Reise hin und Hast du dafür irgendwann mal, du sagst ja, wir sind ein Fintech und zu Fintech gehört ja auch oft das Thema Funding beziehungsweise irgendwie Investoren. Hast du dazu jemanden an die Seite genommen oder habt ihr das selbst gefundet als Gründer?
Wir haben tatsächlich jetzt seit einigen Jahren eine sehr treue Investorengemeinschaft, kann man fast sagen, die auch sehr konstant ist und konstant geblieben ist über die Zeit. Unser Hauptinvestor ist die Zeiss Group, also nicht zu verwechseln mit Carl Zeiss wie aus Jena, sondern mit AI geschrieben. Das ist ein amerikanischer Asset Manager und von einem deutschen Gründer und die sind ja begeisterte Evergreener, wenn man das so sagen kann. Wir haben dann noch ein, zwei Family Offices und noch ein, zwei Privatpersonen dabei, plus die MBG, das ist eine sächsische Beteiligungsgesellschaft. Hier, wir sitzen in Leipzig, das hatte ich noch nicht erwähnt.
Gibt es auch nicht so viele Fintechs, ne?
In Leipzig, nee, oder? In Leipzig gar nicht. Ich glaube, in Dresden gibt es noch eins, aber ich meine, wir sind nicht weit von Berlin, eine Stunde mit dem ICE, ja. Dann Großraum Berlin, könnte man sagen, wenn Leipziger nicht.
Aber das würde Leipziger wahrscheinlich nicht eingestehen wollen, dass es Großraum Berlin ist, ne?
Absolut, ich sage das auch nur mit höchster Vorsicht, ja.
Also das heißt, also Investoren mit dabei und sehr, sehr treue Investoren und nochmal aber die Frage, wo geht's hin? Also was ist das Ziel? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr das auch außerhalb von Deutschland anbieten oder sagst du, Deutschland ist, so wie du es gerade beschrieben hast, Versicherungen, Asset Manager, ist ein groß genuger Markt, um da halt auch noch weiteres Potenzial mitzunehmen?
Also zum einen ist das Potenzial in Deutschland noch extrem groß. Das ist das eine. Zum anderen sind wir schon auf einem mittelfristig europäischen Fokus, kann man auch sagen. Und wir merken, dass wir auch mittlerweile mit den Kapazitäten schon ein ganzes Stück weit an die Grenzen kommen. Das heißt, es fällt uns immer schwerer, die Projekte auch umzusetzen, die wir haben. Und deswegen ist es schon eine Option, dort auch nochmal in mehr Personal hauptsächlich zu investieren, um die Pipeline auch schneller abarbeiten zu können. Im Moment arbeiten wir mit einem relativ kleinen Team, so um die 20 Leute. Und das merkt man schon, gerade wenn es größere Projekte sind, wo auch mehr Anforderungen an die Implementierung kommen, dann stoßen wir da und dort schon an unsere zeitlichen Grenzen und dann verlängern sich dann einfach auch die Umsetzungszeiträume. Und da kann es schon mal sein, dass wir auch mal einen größeren Schritt gehen müssen und auch wollen, um dem Ganzen gerecht zu werden.
Und 20 Leute, und wie hast du die verteilt? Also wie viele Leute sind Portfolio-Manager, um mal in der Asset-Management-Sprache zu sein? Wie viele sind Techies?
Im Prinzip ist gedrittelt, so ganz grob. Wir haben ein Drittel Portfolio-Management, ein Drittel Entwicklung und ein Drittel ja, Kundensupport, Projektmanagement, was dann noch übrig bleibt.
Und sag mal, wenn ihr dann die Produkte baut, dann brauchst du ja auch so ein paar Sachen wie Reporting und den ganzen Kram. Machst du das auch alles selber oder lagerst du das teilweise auch aus? Ich habe gesehen, dass ihr zum Beispiel mit der Universal zusammenarbeitet. Also was macht ihr da selber und was gibst du raus?
Also die Standard-Reportings, auch die rechtlich erforderlichen Reportings, die kommen von den Partnern. Das ist dann die Universal oder auch die DAB, wenn es um verschiedene Tax-Reportings und so weiter geht. Über die Schnittstelle haben dann die B2B-Kunden dann noch die Möglichkeit, halt individualisierte, selbst gebrandete Reports zu bauen. Wir bieten dann wiederum nur in Anführungsstrichen sämtliche Schnittstellen, die erforderlich sind, halt einen fancy Report zu bauen mit Risikoattributionen und Währungen und ja Charts noch und nöcher bis hin zu Transaktionslisten und so weiter und so weiter.
Wenn wir mal ganz kurz noch darüber sprechen, wie ihr Geld verdient, du hast es beschrieben, was ihr tut, also dass ihr vor allem eine B2B-Company seid, hast du auch gesagt, wir machen sehr viel API-Business, du machst Implementierung. Wie verdienst du dein Geld? Ein typischer Asset-Manager guckt ja meistens auf das Thema AUM oder auf das Thema, ja eigentlich auf das Thema AUM oder Net New Assets, also Assets under Management. Worauf guckst du? Womit verdienst du Geld?
Wir verdienen über zwei Quellen Geld. Einmal über die AUMs unserer eigenen Publikumsfonds, die wir verwalten. Das ist dann so ganz klassisch. Und auf der Schnittstellenseite chargen wir auch eine AUM-based Fee auf Basis dessen, was der Partner dann an Beständen hat für seine Kunden.
Mhm. Genau. Aber also Software? Keine Software, die du irgendwie nimmst, oder wie Lizenzgebühr oder sowas?
Ist auch abgegolten über den AUM-Teil, sodass der Einstieg gerade für Fintechs eben auch smoother ist. Das bedeutet, im Wesentlichen haben die ihren eigenen Implementierungsaufwand und können dann mit dem ersten ongeboardeten Kunden dann etwas verdienen, von dem wir dann etwas abbekommen. Ja, so ist das grundlegende Modell. Ja, was nicht alle bei uns in der Company so gerne hören, weil die auch schon gerne eher auch in den Bereich Setup-Fees und Betreuung und so weiter kommen. Mal gucken.
Ja, das ist ja immer so eine Frage, ne? Also wenn du halt dich mehr und mehr zu einer Tech-Company entwickelst, ist es ja immer eine Frage, dass du halt dann auch möglicherweise etwas tust und etwas leistest, dauerhaft leistest, ohne dass da möglicherweise direkt Revenues rüberkommen. Also ich verstehe, glaube ich, den Gedanken, den möglicherweise der eine oder andere, die eine oder andere dann auch in der Firma bei euch hat. Sag mal, wenn du so auf das Thema drauf guckst, was wäre jetzt, wenn du auf Deutschland guckst, ein typischer Kunde, den du dir wünschen würdest für das, was du machst? Hast du irgendjemanden im Kopf?
Ich glaube, einige der Online-Banken würden sehr gut passen, die noch kein Angebot in diesem Bereich haben. Die DKB würde, glaube ich, super passen. Ja, das würde richtig gut dort reinpassen. Vielleicht hört das jemand und wir sprechen bald mal drüber. Aber auch ein N26, ja, die das als Wealth Management Säule etablieren würden, genauso. Oder viele von den mittelgroßen Versicherern, die es so gibt, ja, die dort auch viel auch app-basiert unterwegs sind, bis hin zu Unternehmen, die jetzt vielleicht im Tax-Bereich unterwegs sind. Ja, also man stelle sich vor, man unterstützt die Leute bei ihrer Steuererklärung und die kriegen eine Rückerstattung. Warum nicht gleich investieren in ein cooles Zinsprodukt oder in Altersvorsorge oder was auch immer mit ein, zwei Klicks? Ja, das und natürlich begeistern uns auch alle neuen Fintech-Ideen, die es so gibt. Ling ist ja auch ein sehr guter, wertvoller Partner von uns, die ihr Angebot immer weiter erweitern. Die haben jetzt, glaube ich, auch mit Handyverträgen weitergemacht. Ich bin selbst begeisterter Blink-Kunde, weil ich auch zwei Töchter habe, die Blink-Card super gerne nutzen. Mhm. Und das heißt, also so neue Ideen begeistern uns natürlich auch immer wieder.
Mhm. Ich habe das ja mit Figo damals als Open Banking API, haben wir das ja auch immer gemacht, dass du so ein Enabler bist und diese ganzen Sachen da reinbringst. Aber deshalb fragte ich halt auch gerade nach dem Businessmodell, weil wir waren natürlich auch immer davon abhängig, von dem Erfolg der Partner. Und das hast du ja immer nur bedingt im Kopf. Ne? Du hast dann immer große Hoffnungen teilweise auch bei den Partnern. Und dann kommt dann doch nicht ganz so viel dabei rum, wie man sich das möglicherweise irgendwann mal gehofft hat. Ne? Aber ich glaube, ganz, ganz, ganz gut verstanden, wie ihr auf das Thema drauf guckt. Also das heißt, AUM ist eigentlich euer Haupttreiber. Die Leute sollen halt investieren. Ihr habt das bisher, du bezeichnest das als API-Game und als Fintech. Eigentlich macht ihr doch das, was auch viele unter sowas wie Embedded Investment verstehen würden, oder?
Total. Also es ist eine, wie sagt man, Kategorie von Embedded Finance. Und dieser Teil ist Embedded Wealth Management, ja, weil man es, glaube ich, abgrenzen muss von Embedded Investing. Es gibt ja diesen feinen Unterschied zwischen ich gebe meine Entscheidungen in Auftrag über Trade Republic und sage, ich kaufe jetzt Aktie A oder B. Oder, und das ist der Wealth Management Teil, ist, ich habe jetzt hier 10.000 Euro, was soll ich denn damit machen? Ja, also dieser Advice-Teil, dieser Wealth Management-Teil, der ja ganz klar abgegrenzt ist, auch schon lizenzrechtlich, von dem reinen Transaktionsbusiness. Und wir sind absolut Embedded Wealth Management. Wir sagen den Kunden, unserer Kunden, was sollen sie mit den 10.000, mit den 100.000, mit den 500.000 Euro machen oder mit den 100 Euro, die sie monatlich in den Sparplan einzahlen.
Was hast denn du eigentlich für einen Vertrag mit mir, wenn ich jetzt bei dir Kunde werde, möglicherweise bei die Tomorrow Bank oder sowas? Was habe ich dann für einen Vertrag mit dir? Ist das ein Portfolio-Management-Vertrag oder was bist du, was bin ich dann regulatorisch oder rechtlich?
Meinst du dich als
B2B-Kunde? Ja, ich als Endkunde.
Als Endkunde hast du einen Vermögensverwaltungsvertrag mit Evergreen unter Einbeziehung der deiner Company, die im Frontend auftritt, und somit kommt die inklusive Transaktionsvollmacht, so wie ein klassischer Vermögensverwalter eine digitale Transaktionsvollmacht, damit wir eben auch diese Umschichtung in den Portfolios vornehmen können, beziehungsweise überhaupt auch investieren können. Wenn jemand sagt, hier sind 10.000 Euro, mach mal was draus, sind wir es ja am Ende, die dann entscheiden, dass 3.000 Euro gehen dahin, 1.000 da und so weiter. Das heißt, es ist ein klassischer Vermögensverwaltungsvertrag mit einer Transaktionsvollmacht für das Depot.
Mhm. Verstanden. Jetzt waren heute auch so zwei Meldungen in der Presse, hast du möglicherweise auch mitbekommen, Lemon Markets ist live gegangen und Naro ist live gegangen. Hast du das Gefühl, dass das Thema so Investment as a Service und Investment gerade nochmal so eine neue Welle nimmt? Also hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ganze Thema Robo-Advisor war mal so vor 8 bis 10 Jahren am Anfang von Fintech, dann ist es wieder so runtergegangen, dann kam viel Payments, dann kam viel Banking, dann kamen halt die Trades und die Scalable mit dem, was du gerade ja DIY genannt hast, also sozusagen so Selbstentscheider, die selber ihre Sparpläne einrichten, die selber brokern. Kommt da gerade eine neue Welle an Fintechs auf uns zu?
Vielleicht ist es noch eine kleine Welle. Ich denke, jetzt ist speziell im Bereich Trade und Transaktionen sehen wir gerade so eine Welle, auf jeden Fall, eine transaktionsorientierte Welle auf jeden Fall, ne? Gerade auch mit Upvest und Lemon Markets, die das als API anbieten möchten. Und ich denke mal, das hat natürlich seinen Ursprung auch in dem enormen Erfolg von einer Trade Republic oder Robinhood in den USA, dass eine N26 oder wer auch immer dann oder Revolut dann sagt, hey Mensch, mit Trade kann ich Geld verdienen. Und ja, ich glaube, was noch fehlt, ist tatsächlich das Thema Wealth Management. Trade, ich bin jetzt auch ein paar Jahre, Jahrzehnte schon dabei mittlerweile. Trade ist ja eine sehr zyklische Geschichte. Das macht den Privatpersonen immer dann Spaß, wenn man sowieso nicht viel falsch machen kann und alles steigt. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe Ende der 90er während des Studiums dann auch in die Dotcom-Bubble halt reingekauft und mich für den begnadeten Trader gehalten, bis das Ganze dann vorbei war. Und seitdem habe ich eigentlich wenig mit Trading am Hut, wenn es ums Privatvermögen geht. Aber das ist natürlich ein sehr zyklisches Geschäft. Es ist, glaube ich, mittelfristig auch anstrengend, wenn man die Leute immer wieder dazu motivieren muss, zu traden, ja, weil ich sonst nichts verdiene an dem Businessmodell. Egal, ob ich es als API-Provider oder als B2B-Endkundenpartner anbinde. Und das Wealth-Management-Geschäft als Businessmodell ist dann natürlich deutlich entspannter, ja, weil solange die Assets da sind, geht's mir gut, ja, und ich muss nicht jedes Jahr wieder neu schauen, dass die Leute irgendwie was machen. Und deswegen geht's auch den Kapitalsammelstellen, ja, das Sparkassen, Deka oder sonst wer sind, bis heute so gut. Und deswegen freut sich ja auch gerade die Union oder die Volksbanken, die, ich glaube, die haben vor ein paar Jahren mal sehr stark auf so Sparpläne auch fokussiert, ja. Die freuen sich über gigantische Inflows, egal ob der DAX ein Low oder ein High macht. Und deswegen halte ich den Teil noch für überreif, in die Digitalisierung einzubringen. Ja.
Also ich glaube, sowas wie ein Trade Republic, um auf die zu gucken, ich glaube, die haben einen ganz guten Move hinbekommen, so wie du es auch gerade von den Volksbanken beschrieben hast, dass sie halt nicht nur auf den Einzeltrade gegangen sind und die Leute immer motivieren, so wie es bei einer Robinhood mehr oder weniger der Fall war, sondern Christian hat es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass sie halt das ganze Thema Sparplan wirklich auch in den Fokus gestellt haben. Also das merkst du ja auch, das ist ja etwas ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass du halt dauerhaften Inflow hast, ne? Also, dass du halt wirklich immer wieder und nicht mehr nur so wie früher monatlich, sondern ich glaube, du kannst ja mittlerweile sogar wöchentlich oder zweiwöchentlich, glaube ich, sogar einen Sparplan einrichten. Glaube ich, wirklich schlau gemacht. Was mir gerade so aufgefallen ist, wenn ich dir zuhöre, meinst du, dass der Begriff Wealth Management dem einen oder anderen möglicherweise auch Angst macht? Also, weil das einfach so danach klingt nach, du musst reich sein, du musst irgendwie etwas managen. Also es klingt ja irgendwie zwar auf eine gewisse Art und Weise sexy, weil das möglicherweise etwas ist, was reiche Menschen machen, aber gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen mit einer Hürde versehen. Braucht man einen anderen Begriff dafür?
Vermutlich in Deutschland mehr noch als woanders, weil ich stimme dir vollkommen zu, dass das Wealth Management, das bringt es aus dem, sagen wir mal, deutschsprachigen Verständnis nicht so richtig auf den Punkt. Es geht ja eher um das Thema Advice, ja, egal ob das ein 100-Euro-Sparplan ist oder eine 5.000-Euro-Einmaleinzahlung, den Leuten einfach zu sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld, wenn ich das und das erreichen möchte. Und von daher gebe ich dir vollkommen recht, Wealth Management klingt immer wie, ja, großes Volumen. Ich glaube, bei Metzler war die Einstiegshürde für das liquide Volumen irgendwie 5 Millionen Euro und das ist das, was man dann unter Wealth Management versteht. Aber eigentlich geht es darum, eher um Digital Advice, irgendwie so solltest du, oder andersrum, nicht so solltest du, sondern wir kümmern uns. Ja,
ja, das ist, glaube ich, auch eine bessere Sicht auf das Thema, ne? Weil Wealth Management ist, glaube ich, in der Tat oft so, wie du es gerade beschrieben hast, mit den, ob das irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen sind oder ob es 250.000 sind. Aber für viele Menschen ist das schon einfach eine Hürde, die einfach viel zu hoch ist, um sie einfach irgendwo reinzuwerfen, ne? Ich glaube, man muss da einfach echt mal, glaube ich, drüber nachdenken, wie man das anders framed. Denke ich schon länger mal drüber nach.
Ja, sag mir Bescheid, wenn dir ein guter Begriff habe. Eingefallen ist. Ja, absolut.
Ja. Sag du.
Ich glaube, der Punkt ist, der sich halt massiv geändert hat, Wealth Management und Advice, da ging es halt eben immer um diesen Personal Advice und deswegen sind ja auch die Hürden so hoch, weil es sich nicht lohnt, ein 5.000-Euro-Depot irgendwie persönlich zu beraten. Das hat sich ja schon nicht gelohnt in dem Moment, wo ich die Tür zu meinem Büro aufmache oder den Hörer in die Hand nehme. Und deswegen sind auch diese Einstiegshürden ja immer höher geworden und die Private Wealth Manager haben versuchen auch immer händeringend, möglichst elegant die kleinen Depots wieder loszuwerden. Es ist ja ein Trend jetzt auch seit Jahren. Aber wenn sich Advice eben vernünftig digitalisieren lässt, ja, sowohl der beratende Teil als auch der strukturierende Teil auf der Portfolioseite, dann spielt es tatsächlich keine Rolle, ob das halt 50 Euro sind oder 5 Millionen Euro.
Ja, ich hatte mit dem Nikolas Ziegert, kennst du vielleicht irgendwie auch, von Only, der hatte mir das irgendwie, als er damals mit Only begann, hat er das immer subsumiert oder beschrieben als Family Office für den armen Millionär oder sowas, weißt du, so für den armen Reichen. Auch das ist aber irgendwie nicht richtig catchy. Also wenn du wirklich ja in die Massenadoption rein willst, brauchst du, glaube ich, irgendwie noch andere Begriffe. Aber lass uns mal gemeinsam drüber nachdenken, vielleicht finden wir ja mal irgendwas. Ich habe schon das Gefühl, dass wir durch die letzten zwei, drei Jahre, ging es natürlich auch vielen gut, hatten auch viel Zeit, schon wieder in eine bessere Richtung gelaufen sind. Ne? Also wenn wir uns, glaube ich, 5 Jahre zurück erinnern, dann war, glaube ich, das Thema Aktienkultur beziehungsweise Anlagekultur. Und ich sage bewusst nicht sparen, weil sparen konnten wir immer. Aber das Thema Anlagekultur hat sich, glaube ich, schon deutlich verbessert. Und wenn du es jetzt noch gut embeddest, so wie du das gerade beschrieben hast, ich bin da auch ein starker Verfechter davon, ne? Weil ich denke auch immer darüber nach, warum in aller Welt lege ich nicht sofort, wenn ich neu in einer Firma bin, sofort vernünftig einen Sparplan an oder mache so etwas, wie du gesagt hast. Oder wenn es irgendwie Bonus gibt in irgendwelchen Firmen, dass du dann nicht sofort sagst, okay, ich zahle das in bar aus, sondern es gibt möglicherweise sofort embedded eine Möglichkeit, so etwas zu tun, ähnlich wie du es gerade von dem Lebensversicherungsauszahlungsmomentum hast. Ne? Das sind, glaube ich, die Momente, wo du wirklich so eine richtige, wo du ein Lebensereignis hast oder ein Alltagsereignis hast, wo du eigentlich dann rein musst mit solchen Produkten.
Ja, total. Oder die Kinder, man bekommt Kinder und legt den ersten Sparplan an. Das sind genau immer so singuläre Momente, wo man sagt, okay, was mache ich jetzt? Und das ist ja häufig auch dann da, wo die Fehler passieren. Ne? Dann ist man irgendwie so ad hoc unterwegs. Entweder man läuft dann jemanden über den Weg, der es nicht so gut macht oder kann oder meint, ja, mit gigantischen Provisionen und skurrilen Produkten von der Schiffsbeteiligung über irgendwelche Schneeballsysteme und so weiter. Ja, im besten Fall gelange ich vielleicht noch an einen klassischen Berater, wobei die natürlich auch immer noch enorm hohe Kostenquoten haben. Ja, und dann ist immer die Frage, wie finde ich diesen Trusted Advisor? Das ist eigentlich für uns dieser Kernpunkt. Wenn ich den gefunden habe, wo ich sagen kann, okay, der kümmert sich, hier ist mein Geld, mach du das. Das ist das, was fehlt. Also aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht gar nicht so sehr der Educational Teil, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Education, man muss den Leuten beibringen in ETFs und welches ist der richtige ETF und so weiter. Bin ich nur bedingt ein Freund von. Mir wäre es dann lieber, man würde eher so fundamental auch mal Zins und Inflation und sowas erklären und jetzt nicht versuchen, die Leute irgendwie zu tradern oder zu irgendwas zu machen. Weil auch da, man kann da unglaublich viele Fehler machen, ja. Auch bei einem ETF-Investment. Es gibt so viele ETFs. Das geht schon bei der Frage los, MSCI Welt, der allheilbringende Index. Kaufe ich den jetzt hedged oder unhedged, ja, diesen Index in mein Portfolio? Mhm. Mit der Frage kann ja vermutlich keiner was anfangen, ja. Aber die Performance-Differenz, ja, die ist ja gigantisch, je nachdem, was der Dollar gegen den Euro gerade macht. Also nur mal so als Beispiel, ja. Das heißt, Trusted Advisor, wenn ich den gefunden habe und jemanden gefunden habe, der es gut mit mir meint, ja, dann ist eigentlich richtig gut, ja. Dann ist vielen geholfen.
Genau, ich glaube, dafür braucht man, glaube ich, einen anderen Begriff als Wealth Management und, glaube ich, auch einen anderen Begriff als Anlageberater, weil der hat, glaube ich, manchmal fast ein ähnliches Image wie der Versicherungsmakler oder der Versicherungsberater. Also ich glaube, wir müssen da irgendwie alle ein bisschen was tun. Und das ist dann möglicherweise schon wieder Education und nicht Education, wie du es gerade beschrieben hast, sondern eher Aufklärung dessen, wer eigentlich was für mich tun kann. Und ich glaube halt auch, so dieser, also klar, ich meine, ich arbeite mittlerweile halt auch bei einem Asset Manager, aber dieses immer nur Festhalten an passiven Produkten. Ich glaube, es ist gut, dass es sie gibt. Es ist gut für viele Menschen, dass man sagt, okay, das ist so eine Basis, die ich irgendwie schaffe. Aber wenn du halt wirklich ein bisschen schlauer darüber nachdenken willst, macht es schon Sinn, mit Menschen was zu tun. Und insofern bin ich halt auch ein Verfechter von aktiv gemanagten Produkten und auch von aktiven Strategien.
Ja, also passiv ist richtig, aber die Portfoliokonstruktion sollte idealerweise auf passive Instrumente zurückgreifen, weil sie super günstig sind. Ja. Aber die Portfoliokonstruktion, für die brauche ich trotzdem einen Profi oder einen wohlwollenden Advisor. Und das klingt so fancy mit der Konstruktion. Es geht einfach darum, das richtige Portfolio zur richtigen Zeit zusammenzustellen, was sich im Zeitablauf ja auch, Stichwort Lebenszyklusmodell, auch ändern kann, ja. Und dann reicht es eben nicht nur, den MSCI Welt Aktien ETF im Portfolio zu haben. Das ist halt auch nicht das Allheilmittel. Ich kann mich an eine Phase erinnern, da hat sich niemand für diesen Index interessiert, weil der 12 Jahre lang unter Wasser war, seit der Platzen der Dotcom-Bubble. Das war kein so toller Index, ja. Und ja, ist ja auch eher der DAX so wieder der Liebling, nachdem es ein paar Jahre eben der MSCI Welt war. Und das zeigt einfach auch, dass es nicht diese eine Antwort auf die Frage, wie lege ich mein Geld an, gibt. Und deswegen ist dieses Trusted Advisory ist einfach wichtig. Und zwar nicht nur zum Investitionszeitpunkt, sondern eigentlich während der gesamten Sparerphase, die dann halt 20, 30, 40, 50 Jahre andauert. Und wenn ich das digital abbilden kann, dann ist, glaube ich, viel mehr Menschen geholfen, als wenn ich allen den MSCI Welt ETF ins Portfolio lege. Den ich trotzdem gut finde.
Der möglicherweise Teil des Portfolios dann ist. Absolut. Ja. Ivan, hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Also würde mich freuen übrigens, wenn wir uns dann auch mal nicht nur im Podcast hören und sehen. Also wir sehen uns gerade, die Hörerinnen und Hörer sehen und hören uns nur. Sondern wenn wir uns auch möglicherweise mal auf einer von unseren Konferenzen von Payment Banking oder sonst wo sehen. Aber hast du noch was, was du den Menschen mitgeben willst? Suchst du gerade jemanden? Suchst du gerade Personal? Suchst du Partner? Also Aufruf, kannst du noch an die Audience hier noch was loswerden?
Ja, also wir suchen tatsächlich unbedingt fähige, interessierte Leute, die an unserem Projekt mitarbeiten wollen. Wir gerade im Entwicklungsbereich, okay, das ist vermutlich, ja, ich fürchte, ich bin da nicht der Einzige. Aber trotzdem, ne, also fähige Entwickler, erfahrene Entwickler in diesem Bereich. Auch im Portfolio-Management können wir immer Unterstützung gebrauchen, weil auch dort die Produktpalette immer weiter wächst. Wir starten jetzt auch mit einem Versicherungsprodukt im grünen Mantel. Also es gibt unglaublich viel zu tun und ja, wir suchen einfach Leute, die Lust haben, da mitzumachen.
Und in Leipzig oder egal wo?
Jetzt, das ist ja eine Frage. Wir mögen es total, wenn wir die Leute nah bei uns haben, mit ihnen sprechen können, mit ihnen gemeinsam Dinge erleben können, feiern können, Erfolge feiern können.
Also Großraum Berlin.
Großraum Berlin, ja. Genau.
Alles klar. Also du hättest die Leute schon ganz gerne manchmal im Office, verstehe ich auch. Also merke ich halt auch, dass es Back to Office ist, weil manchmal jetzt gerade irgendwie schafft bei dem einen oder anderen Shitstorm, aber gleichzeitig merkt, glaube ich, jeder, der das dann immer wieder auch erlebt, was es für einen Unterschied macht, wenn man halt auch gemeinsam in Räumen sitzen kann, ne?
Ja, absolut. Also wir haben natürlich auch viel Homeoffice und das macht total Sinn, das flexibel zu halten. Aber es macht auch umso mehr Spaß, halt die Leute zu sehen, sich auszutauschen. Wir hatten heute Company Brunch, ja, das ist halt blöd, wenn dann die Hälfte nicht dabei ist, ja. Und ja, wir mögen es einfach, mit Menschen gemeinsam Dinge zu tun, die man sieht und erlebt.
Jetzt lass mich noch eine kurze Frage stellen bei Evergreen. Du hast gerade gesagt, Artikel 8, Artikel 9 sind eure Publikumsfonds. Evergreen ist aber auch schon ein Stück weit eure Mission, oder?
Evergreen, was die Produkte angeht, natürlich im Nachhaltigkeitsbereich ganz stark. Eigentlich kam der Evergreen-Begriff eher aus dem Vorsorgebereich, so nach dem Motto, ein Evergreen, ja.
Du bist immer grün.
Immer
und,
grün,
und, ja. Und, immer fit. Und du bist immer grün.
Ja, genau. Okay. Ja, also auch im Alter noch fit und ja, das so dieses Thema Altersvorsorge und vernünftig Geld für später zurücklegen. Das war eigentlich so dieser Ursprung. Bei den eigenen Produkten legen wir viel Wert darauf, dass es auch nachhaltig angelegt wird. Für die API ist es dann in der Abhängigkeit vom Auftraggeber natürlich.
Alles klar. Ivan, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Und du konntest das loswerden, was du loswerden wolltest, zu euch, zur Firma, zu dir. Und ich hoffe, dass die ein oder andere einfach jetzt noch versteht, was ihr tut und weiß auch, wann sie auf euch zukommen können, sollen und möglicherweise mit euch zusammenarbeiten können.
Ja, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich.
Das hoffe ich auch. Dank dir. Tschüss, tschüss.
Tschüss.